Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Heute begrüße ich ganz herzlich Frau Professor Dr. Claudia Hövener bei uns zur aktuellen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Frau Professor Hövener. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie sind Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren schon in anderer Tätigkeit auch mit dem Thema sozioökonomischer Status und Gesundheit. Welchen Einfluss haben die Lebensverhältnisse, der sozioökonomische Status auf die Möglichkeit, gesund zu sein, gesund zu bleiben? Wie sind Chancen auch unterschiedlich verteilt? Ich glaube, das kann man so ein bisschen zusammenfassen, ist Ihre Aufgabe, die Sie seit vielen, vielen Jahren machen. Sie haben einen ganz interessanten Lebenslauf und meine Bitte an Sie, vielleicht stellen Sie sich kurz selbst mal vor. Was haben Sie eigentlich zunächst mal an Ausbildung gemacht und welche Schritte waren dann sozusagen auf Ihrem Weg, auf Ihrer Erwerbsbiografie, bis Sie jetzt Professorin an der Hochschule geworden sind?
Sehr gern. Ich fasse mich kurz. Also ich habe zunächst nach meinem Abitur in NRW eine Ausbildung gemacht in der Krankenpflege und war dann examinierte Krankenschwester, hieß es damals noch, Krankenpflegerin. Und habe noch relativ lange in der Pflege gearbeitet, erst auf einer urologischen Station und dann später auf einer Intensivstation. Und während dieser Zeit habe ich begonnen, ehrenamtlich in der AIDS-Hilfe zu arbeiten. Und diese Arbeit in der AIDS-Hilfe, Prävention, aber auch Beratung, hat mich motiviert, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Ich habe mich viel damit beschäftigt, wie könnten wir denn verhindern, dass die Menschen hier auf der Intensivstation ankommen. Das war dann sozusagen so die Grundidee. Und deswegen habe ich dann Gesundheitswissenschaften an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg studiert. Und habe dann in dem Bereich, also war dann in San Francisco, habe dann ein Praktikum gemacht und bin dann der Liebe wegen dort erstmal geblieben und habe gearbeitet mit Menschen mit HIV und Frauen ohne Krankenversicherung, die Brustkrebs hatten, und habe da Gesundheitsförderung mit diesen Menschen gemacht. Und vorher auch in Hamburg schon Gesundheitsförderung und Prävention mit jungen Frauen, die Drogen gebraucht haben und in der Sexarbeit tätig waren. Also immer eher so als marginalisiert geltende Gruppen, die wirklich sehr benachteiligt waren. Dann bin ich nach Berlin zurück, also nach Deutschland zurück und dann nach Berlin gegangen und habe dort einen Master gemacht in Public Health. Das war ein internationaler Studiengang, wo ich mich, also meine Masterarbeit habe ich geschrieben, auch wieder zu HIV-Prävention, immer dieses Thema Prävention, Gesundheitsförderung in der Sexarbeit. Und habe danach dann 15 Jahre am RKI gearbeitet. Erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, erst im HIV-Bereich und dann immer an dieser Schnittstelle gesundheitliche Ungleichheit, Migration und Gesundheit und Diskriminierung und Gesundheit. Und bevor ich dann an die Hochschule gewechselt bin, habe ich 4 Jahre lang ein Fachgebiet geleitet. Also wir waren 20 Menschen und haben zu gesundheitlicher Ungleichheit geforscht am Robert-Koch-Institut. Ja, und jetzt bin ich an der Hochschule und beschäftige mich mit vielen Studierenden, was auch eine tolle Aufgabe ist, vor allem der sozialen Arbeit und der Gesundheitswissenschaften.
Ja, ich glaube, es wird deutlich aus dem, was Sie berichten, dass Sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit diesen Gruppen gearbeitet haben, auch erlebt haben, wie sich soziale Ungleichheit auswirken kann auf gesundheitliche Situation, auf gesundheitliche Chancen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, da gibt es auch ganz viele Daten, die das eigentlich alles belegen. Was sind die wesentlichen Erkenntnisse, Frau Hövener, wo man sagen kann, also das ist eigentlich klar, hier gibt es bestimmte Gruppen, die haben Nachteile, denen geht's schlechter, um es mal so zu formulieren, gesundheitlich schlechter. Und das hat auch was mit ihrem sozioökonomischen Status zu tun.
Genau, ich glaube, also ich könnte sehr, sehr viel dazu sagen. Ich versuche das jetzt mal so zusammenzufassen. Generell sehen wir, dass Armut, also ein geringes Einkommen mit einer, zum Beispiel mit einer höheren Mortalität, also dass Menschen sterben eher, oder auch Morbidität, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für ganz viele Erkrankungen einhergeht. In Bezug auf die Mortalität sehen wir einen Unterschied zwischen den Menschen, die am wenigsten Einkommen haben und denen, die am meisten Einkommen haben, von 9 Jahren bei Männern und ungefähr 5 Jahren bei Frauen. Das heißt, Menschen, die ärmer sind, sterben einfach eher. Das können wir schon mal so sagen. Wir sehen auch bei ganz vielen Erkrankungen, klassischen chronischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, aber auch bei Depressionen sehen wir, dass Menschen, die in Armut leben, häufiger betroffen sind von diesen Erkrankungen. Und woran liegt das? Natürlich an einem, sicherlich an Ressourcen, also das heißt an Geld. Ich kann mir nicht alles leisten, was sich andere leisten können. Oder aber auch, ich habe vielleicht auch nicht die Bildung. Oft geht es mit einher, um auch zum Beispiel andere Perspektiven auf dem Jobmarkt zu haben und so weiter. Das Zweite sind sicherlich die Lebensbedingungen, die mit Armut einhergehen. Das heißt, meine Arbeitssituation ist meist natürlich prekärer oder schwieriger, häufiger das Heben von schweren Lasten zum Beispiel oder aber auch Schichtarbeit und so weiter. Und auch Wohnverhältnisse ist da ganz wichtig. Das haben wir in der Covid-Pandemie zum Beispiel gesehen, dass Menschen, die beengt gelebt haben, besonders betroffen waren. Und wir wissen das auch, wenn wir hier in Berlin sind. Ich arbeite ja in Hellersdorf, wo sehr viele Plattenbauten sind. Wenn ich dort lebe oder ob ich in Steglitz in einer Villa lebe, das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Und das Dritte ist die psychosoziale Situation, die Stressoren. Das heißt, wenn ich weniger Geld habe, habe ich mehr Stress. Denn ich muss irgendwie versuchen, meine Miete zu zahlen und so weiter. Wenn ich dann womöglich auch noch Kinder habe oder alleinerziehend bin, wir sehen, dass zum Beispiel Alleinerziehende sehr armutsgefährdet sind, ist es noch schwieriger. Oder auch, wenn ein großer Stressor psychosozial ist, auch Diskriminierungserfahrung, wie zum Beispiel rassistische Diskriminierung oder auch andere Diskriminierungsformen. Und das wiederum macht auch krank, das wissen wir. Und so würde ich sagen, das ist jetzt so, versuchst also psychosoziale Faktoren, die Lebenssituation und die Ressourcen sind das wahrscheinlich, was sozusagen mit dieser erhöhten Morbidität einhergeht.
Also Sie haben das, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr nachvollziehbar beschrieben, wie die Lebensumstände dieser Menschen dann einfach herausfordernd auch sind und sich dann auch gesundheitlich niederschlagen. Und wenn man die Unterschiede in der Lebenserwartung sich anschaut, 9 Jahre, das ist ja wirklich krass, enorm. Und man sieht es zum Teil ja auch regional. Also stellt sich dann für mich auch die Frage, hat das auch etwas damit zu tun? Also wir sehen ja, dass beispielsweise im Osten Deutschlands die Lebenserwartung niedriger ist als zum Beispiel im Südwesten oder wenn man es dann mit der Schweiz vergleicht, nochmal ein Stück weit ein Unterschied. Sind das auch sozusagen Folgen sozialer Ungleichheit in diesen Regionen?
Spannende Frage. Ja, das ist so. Und da haben wir tatsächlich am RKI auch eine Untersuchung zu gemacht. Wir können, also die Kreise in Deutschland, ne, wir können auf Kreisbasis schauen, wie benachteiligt ist ein Kreis. Und wenn wir dann die Lebenserwartung drüber legen, sehen wir wieder, dass die besonders benachteiligten Kreise, ne, auch die geringste Lebenserwartung haben. Und da sehen wir vor allem im Osten sehr, sehr viele benachteiligte Kreise, aber auch in einigen Regionen im Westen. Also klassische Beispiele sind immer so um Bremerhaven herum oder auch Duisburg. Also oder auch teilweise Teile des Saarlands, da sehen wir das auch, dass dort die Lebenserwartung geringer ist. Und das ist sicherlich zurückzuführen. Also wir bilden da einen Index, der besteht aus Indikatoren, also ne, aus Themenbereichen im Bereich Beschäftigung, wie zum Beispiel Arbeitslosenquote geht da mit rein, im Bereich Bildung, zum Beispiel Schulabgänge oder Abbrüche und auch im Bereich Einkommen. Ne, da können wir das Einkommen sozusagen mit reinnehmen. Und da sehen wir wirklich wieder, dass diese Faktoren offensichtlich einen gravierenden Einfluss haben. Also ganz große regionale Unterschiede. Und wir sehen sie auch weltweit.
Es ist doch wahrscheinlich so, dass auch jetzt nicht der einzelne Faktor entscheidend ist, sondern wahrscheinlich die Kumulation. Also wenn Sie sagen, Armut und Gesundheit, Lebensverhältnisse, Wohnverhältnisse, Arbeitsverhältnisse, dann ist es wahrscheinlich so, dass Menschen, die weniger verdienen, kleinere Wohnung haben, in beengteren Situationen, vielleicht noch einen Nebenjob machen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen und Ähnliches. Ist man in der Lage, das dann auch sozusagen diese Kumulation genauer noch zu identifizieren, um die besonderen Risikogruppen, ich nenne das mal so, zu identifizieren, um möglicherweise da auch dann anzusetzen?
Ja, also es gibt Studien, die zeigen, dass sozusagen diese Mehrfachbenachteiligung nicht nur einen additiven, sondern sogar fast einen sich multiplizieren, also wirklich einen höheren Effekt nochmal haben. Die potenzieren sich schon fast. Wobei das schwer ist, das immer ganz genau in Zahlen zu fassen, weil es natürlich auch wieder ein bisschen immer drauf an, auf die jeweilige Lebenssituation drauf ankommt. Also jetzt zum Beispiel pauschal zu sagen, oh, Alleinerziehende, wir sehen Unterschiede in der Alleinerziehenden Gesundheit, aber da sehen wir zum Beispiel auch, dass Alleinerziehende mit einem höheren Einkommen oder mit einer höheren Bildung und mit höherer sozialer Unterstützung gar keine gesundheitlichen Nachteile haben. Ne? Also da müssen wir mal aufpassen mit den Pauschalisierungen. Aber ja, wir sehen das und da gibt es auch Studien dazu und das ist dieses Konzept der Intersektionalität, dass wir sozusagen Intersektionen oder Überschneidungen, können wir auch einfach sagen, von Belastungen haben und die führen dann dazu, dass die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen noch höher sind und dass die Belastungen höher sind und das führt ja dann im Endeffekt häufig, vor allem sehen wir es zuerst häufig in den bei den psychischen Erkrankungen und dann sehen wir es irgendwann aber auch bei den körperlichen Erkrankungen.
Also Belastungsfaktoren sind eigentlich so das Zentrale. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, in Deutschland, wir haben doch ein Gesundheitswesen, was auch international von der OECD immer wieder besonders gelobt wird für seinen Zugang. Also wir haben ja in Deutschland einen relativ breiten Zugang. Die allermeisten Menschen sind krankenversichert. Es gibt in der Tat ganz wenige oder doch einen relativ geringen Teil der Bevölkerung. Oftmals sind es Menschen ohne Wohnsitz, die keine Krankenversicherung haben. Aber die allermeisten sind krankenversichert, haben also dem Grunde nach Zugang zu Unterstützung. Aber auch da scheint es ja Probleme zu geben. Ist das auch Teil Ihrer Forschung und Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist natürlich das Gesundheitswesen in Deutschland, wie Sie schon gesagt haben, ich habe ja in den USA gearbeitet, da waren die Menschen sehr erstaunt, wie toll denn das Gesundheitssystem hier ist und was es alles für Möglichkeiten für eigentlich fast alle gibt, außer natürlich Menschen jetzt ohne Papiere, Wohnungslose und so. Also es gibt natürlich Gruppen, die dann nicht drin sind, aber die meisten haben natürlich die Möglichkeit oder sind Krankenversicherte. Das eine ist natürlich, dass das Gesundheitswesen oder die Gesundheitsversorgung natürlich nur ein Teil von Gesundheit ist. Ne? Das heißt, so ein bisschen die Wartung und Reparatur.
Absolut. Wir empfinden uns auch oftmals als Reparatur.
Genau, ich meine das gar nicht böse, aber das heißt, dass vieles natürlich davor entsteht. Mhm. Aber zudem gibt es auch Zugangsprobleme. Und damit beschäftigen wir uns wirklich auch, uns anzuschauen, was gibt es denn für Barrieren? Warum gehen Menschen nicht in die Versorgung? Oder auch schon nicht in die Vorsorge. Na, da fängt es ja schon an, Wartung. Also ja, also das heißt, wir sehen, dass bestimmte Screening-Untersuchungen seltener in Anspruch genommen werden von bestimmten Gruppen. Und das sind auch wieder oft Menschen, die in Armut leben, Menschen mit einer geringeren Bildung oder auch Menschen, die sprachlich Probleme haben, Zugang zu bekommen. Und das können wir uns, ich habe ja lange auch zu Migration und Gesundheit geforscht, natürlich auch vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Sprachmittlung ist nicht Teil der gesetzlichen Krankenversicherung und nicht immer verfügbar. Und das kann schwierig sein. Ebenso sowas wie Diskriminierungserfahrung im Gesundheitswesen haben viele Menschen schon gemacht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann wieder sozusagen ins Gesundheitssystem zu gehen, geringer. Aber natürlich zudem kommt auch sicherlich, dass Menschen nicht unbedingt von bestimmten Angeboten wissen, dass sie damit nicht wirklich erreicht werden oder nicht genau verstehen, warum sollte ich denn zu diesem Screening gehen, ne? Oder wir wissen allerdings, dass die meisten Menschen hausärztlich angebunden sind. Also das ist schon so, dass wir gesehen haben, die hausärztliche Inanspruchnahme, da gibt's gar nicht so große Unterschiede. Da sind die meisten Menschen drin. Aber sobald es an fachärztliche Versorgung geht, sehen wir einen großen Unterschied, je nach Einkommensspanne.
Jetzt haben wir in Deutschland ja wohl ohnehin im internationalen Vergleich, zumindest im Vergleich zu ähnlich entwickelten Ländern, einen Nachholbedarf beim Thema Prävention. Das kann man, glaube ich, insgesamt so sagen. Wir haben ja in Deutschland auch eher nur eine durchschnittliche oder vielleicht sogar in Teilen unterdurchschnittliche Lebenserwartung über alle hinweg. Nochmal deutlicher dann bei den Gruppen, über die wir uns eben unterhalten haben. Ist das möglicherweise auch ein zentrales Thema, dieser Mangel an wirklich guter Präventionsarbeit, die dann natürlich auch gar nicht bei denjenigen ankommen kann, über die wir jetzt hier gerade sprechen. Auf der anderen Seite diejenigen, die hohe Bildung haben, gutes Einkommen, ich sag's mal so, die beschaffen sich ihre Prävention selbst und können damit ein Stück weit Nachteile ausgleichen, die das System auch für sie so nicht bietet. Ist das eine These, die Sie so unterschreiben würden?
Ja, das würde ich unterschreiben. Also dass sozusagen, wir sehen das mit Prävention, also dass einmal wir mit Prävention ein bisschen hinterherhinken und auch mit Gesundheitsförderungsangeboten und allgemein und das, also dass wir oft auf medizinische Prävention schauen und nicht unbedingt weitergehend, also in den Lebenswelten der Menschen Prävention andocken. Und ich sehe das auch so, wir reden ja zum Beispiel vom Präventionsparadox, ne, wo wir sehen, dass Menschen, also dass zum Beispiel einige der Kassenkurse, die natürlich super sind, aber dass die vor allem in Anspruch genommen werden, wieder von hochgebildeten Personen, die eigentlich gar keine Unterstützung, also die könnten sich das auch selber finanzieren und organisieren, wie Sie schon gesagt haben. Und deswegen versuchen die Kassen ja jetzt auch Angebote, also Projekte zu initiieren, gerade dort, wo Menschen nicht so gut erreicht werden, um sie besser einzubinden. Nur oft sind Projekte sind ja immer, also haben nur eine bestimmte Laufzeit und laufen oft dann nur über 3 Jahre. Und da muss, glaube ich, noch viel getan werden in dieser wirklich lebensweltnah, also Lebenswelt klingt immer so abstrakt, aber wirklich da, wo die Leute, wo sie arbeiten, wo sie wohnen, wo sie sich aufhalten, wo sie altern. Da, das sind halt genau die Interventionen, die funktionieren. Und am besten auch so, dass sie gemeinsam mit den Menschen, um die es geht, entwickelt werden, damit wir verstehen, was brauchen die denn überhaupt für Prävention? Was würde funktionieren? Also wenn ich zum Beispiel sage, so, ich biete jetzt im Nachbarschaftshaus einen Anti-Stress-Kurs für Alleinerziehende an. Wenn ich den ohne Kinderbetreuung anbiete, ist es wahrscheinlich nicht so richtig sinnvoll. Klar. Also sage ich jetzt mal. Ne? Und da ist es sinnvoll, wirklich ins Gespräch zu gehen mit den Menschen, um die es geht. Und nicht einfach irgendwelche Angebote zu machen, die dann oft nicht wirklich funktionieren oder die Bedarfe der Menschen nicht so richtig adressieren.
Jetzt sind Sie ja schon lange im Thema drin und verfolgen die Daten. Ist es eigentlich besser geworden? Wir haben ja, wie so oft, auch an dieser Stelle wohl kein Erkenntnisproblem. Hat man aus diesen Erkenntnissen, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, international auch, hat man daraus eigentlich Schlüsse gezogen, die auch wirksam sind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, jein, weil ich finde das auch, ich möchte auf keinen Fall auf die Politik schimpfen. Es ist aber natürlich ein sehr komplex, wenn wir Gesundheit angehen wollen. Also wenn wir gesundheitliche Ungleichheiten angehen wollen, kann nicht nur der Gesundheitssektor das machen. Wir brauchen andere Sektoren. Das heißt, wir müssen zusammen mit Bildung, mit Stadtentwicklung, mit Arbeit, also weil wir ja die Lebensbedingungen ändern müssen eigentlich, ne? Eigentlich so arbeiten. Und das ist natürlich relativ komplex, vor allem auf Bundesebene. Wo das aber oft schon ganz gut funktioniert, ist auf der kommunalen Ebene, weil es dort oft leichter ist, sich zu vernetzen. Und es gibt sehr gute Beispiele für Gesundheitsförderung wirklich im Quartier, die gut funktioniert. Also so Projekte wie die Stadtteilmütter in Berlin, wo wirklich Mütter mit Migrationserfahrung geschult werden, um andere Menschen mit Migrationserfahrung zu gesundheitlichen Themen sozusagen zu informieren und sie zu vermitteln, die funktionieren wirklich richtig gut.
Ist das dann eine, ich frage mal provokativ, gefühlte positive Entwicklung oder kann man sowas auch messen? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auf Landkreisebene Daten erheben und schauen, okay, wie ist da die Situation? Kann man dem Grunde nach erkennen, wenn sich ein Landkreis, eine Kommune besonders engagiert, dass es da echte Fortschritte gibt im gesundheitlichen Status der Menschen?
Das könnten wir vielleicht sehen. Wir sehen das in Deutschland nicht. Es gibt aber zum Beispiel in UK gab es mal eine Strategie, wo wirklich versucht wurde, gesundheitliche Ungleichheit zu bekämpfen, sehr gezielt mit verschiedenen Sektoren. Da sahen wir das in Unterschieden in der Lebenserwartung. Aber das leider wurde das auch nicht weitergemacht. Deswegen sehen wir jetzt wieder eine Reduktion in der Lebenserwartung. Aber das ist natürlich komplex. Die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen und Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu messen, ist wirklich schwierig, weil wir oft nicht so kausal sein können. Wir wissen nicht, war das jetzt wirklich diese Intervention, die die Gesundheit der Person beeinflusst hat, weil noch so viele andere Dinge Gesundheit beeinflussen. Deswegen, das müsste dann wirklich ein groß angelegtes Konzept sein. Dann könnten wir sagen, dieses Konglomerat von verschiedenen Maßnahmen hat geholfen. Wir könnten aber auch nicht sagen, Maßnahme X hat besonders geholfen. Beziehungsweise, es kommt auch hier wieder drauf an, wenn die nicht individuell wirken, wenn es sowas ist wie steuerliche, also wenn wir Werbungsverbote sehen zum Beispiel, oder wir sehen die Tabakkontrollpolitik, da sehen wir schon eine Abnahme im Rauchen. Das waren aber auch wieder verschiedene Maßnahmen, die sozusagen implementiert werden. Dann sehen wir das, aber bis wir Unterschiede in der Lebenserwartung sehen, ist das wirklich, da brauchst du große Bemühungen.
Aber jetzt mal, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, weil Sie Rauchen angesprochen haben oder Alkohol oder Zucker, sind ja immer so große Themen, wo man sagt, Mensch, da müsste man noch mehr tun. Kann man sagen, dass die benachteiligten Gruppen auch bei diesen Themen sozusagen weniger weit sind, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, also wo man sagt, Tabakkonsum bei denjenigen, die sozioökonomisch benachteiligt sind, ist höher, Alkoholkonsum ist höher, Zuckerkonsum ist höher. Kann man sowas, ist das korrekt?
Das ist teilweise korrekt. Der Alkoholkonsum ist ganz interessant. Da gibt es eine Gruppe, die ein bisschen rausfällt. Das sind die gut gebildeten Frauen. Also bei Frauen ist es nicht so, bei Männern ist es so, bei Frauen ist es nicht ganz so, dass es so ist. Wir müssen uns natürlich hier auch wieder angucken, sage ich dann aus Public Health Perspektive. Naja, warum ist denn das so? Ja. Ne? Also ist das so, weil die Leute sich schädigen wollen? Wahrscheinlich nicht. Ich unterstelle mal allen, dass sie eigentlich gesund leben wollen. Sind es nicht auch wieder die Lebensbedingungen, die das befürworten? Wir sehen zum Beispiel viel mehr Werbung für solche Produkte. Das ist interessant, wenn wir schauen, auch wieder, welche Bezirke sind besonders arm, dann sehen wir in diesen Bezirken, in den ärmeren Bezirken, mehr Werbung für zuckerhaltige Getränke, für Alkohol und so. Da gibt's ein paar Arbeiten zu. Nicht aus Deutschland, aber in Deutschland ist es auch, genau. Oder wir sehen natürlich auch dann wieder mehr Stress und so weiter. Und deswegen ist es, also das ist ja das, die unsere Perspektive, also unsere als aus Public Health Ebene ist immer, wir dürfen nicht nur das Individuum verantwortlich machen für die Wahl, die Person trifft, die wir ihr sozusagen sagen, sie hat diese Wahl, sondern wir sagen auch, die Bedingungen machen es echt schwierig. Das ist so ein bisschen so, als würde ich gegen den Strom schwimmen, viel mehr gegen den Strom, während die Leute, die ein höheres Einkommen haben, sozusagen mit im Flow sind. Also und das macht es schwierig. Aber ja, was wir sehen, ist, dass sowas wie Tabakkontrollpolitik, also Steuern, Maßnahmen sind, die auf jeden Fall den Konsum in der Bevölkerung, also der geht dann runter.
Ne? Ja, das müsste ja dann eigentlich die ärmeren Bevölkerungsgruppen auch nochmal besonders betreffen, weil für die dann die Möglichkeit, diese Produkte zu erwerben, noch schwieriger werden. Jetzt fragt man sich natürlich, sparen die dann vielleicht an anderen Dingen, die eigentlich gesundheitsförderlich wären, um sich noch die Zigaretten leisten zu können oder den Alkohol oder was auch immer.
Ja. Deswegen würde ich auch sagen, wenn wir Steuererhöhungen machen, gibt es ja mehr Mittel. Und dann, das können wir nicht einfach so machen. Das ist schon fast, das war ja eine der Fragen, schon fast eine paternalistische Sichtweise so. Wir regeln das jetzt über Steuern, sondern es braucht dann natürlich auch wieder Angebote, Gesundheitsförderungsangebote um und auch in Schulen sehr früh Bildung, die erklärt, warum ist das keine gute Idee und was gibt's für Alternativen. Hier zum Beispiel auch die Stadtteilmütter, die machen sowas, ne? Also ganz auch vorurteilsfrei, aber erklären, warum das so ist. Und dann braucht es gute Ausstiegsmöglichkeiten natürlich auch fürs Rauchen, die auch wieder da ansetzen, wo die Leute sind.
Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs betont, dass es vielfach so ist, und das ist ja auch eine klare Erkenntnis, dass die Gesundheitskompetenz in diesen Bevölkerungsgruppen nicht so entwickelt ist, wie jetzt bei denen, die einen höheren Bildungsstatus haben. Wo setzt man da idealerweise an, um ein Stück weit eine nachhaltige Veränderung herzustellen? Ist dann der richtige Ansatz, bei den Kindern und Jugendlichen zu starten, um sie sozusagen mitzunehmen, ihnen Dinge zu vermitteln, wo man manchmal die Hoffnung hat, die nehmen das vielleicht auch mit nach Hause, wenn sie es im Kindergarten, in der Kindertagesstätte oder in der Schule so erleben. Ist das korrekt oder sind es doch die Erwachsenen, bei denen man ansetzen müsste, oder beides?
Ja, ich würde sagen eher beides. Mhm. In Schulen, also Maßnahmen in Schulen sind immer aus meiner Sicht eine gute Idee, weil wir natürlich dort alle Kinder erreichen. Das ist auch, wenn wir zum Beispiel gesundes Schulessen für alle machen, ist das auch etwas, was alle Kinder erreicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Da können wir eine gewisse, und da können wir wirklich Gesundheitsförderung sozusagen wirklich gleicher machen sozusagen. Ne? Also und aber es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, so ein Unterrichtsfach, also wo es wirklich um Gesundheit geht. Es gibt sogar auch, verschiedene Krankenkassen haben dazu auch schon so richtige Programme aufgesetzt. Das wäre eine gute Idee, aber dann fortlaufend, nicht nur einmal, sondern mehrfach, weil wir wissen ja auch, Kinder und Jugendliche entwickeln sich und haben andere Prioritäten, je nach Alter. Aber die Erwachsenen sollten auch mit einbezogen werden. Aber hier ist es auch wichtig, nicht unbedingt über die Schule, sondern auch wieder wirklich mit aufsuchender Arbeit, wenn es schwierig ist, auch in den jeweiligen Sprachen. Und dann funktioniert das auch.
Wer wäre aus Ihrer Sicht der ideale Akteur, um so etwas auf den Weg zu bringen? Sie haben vorhin die Kommunen angesprochen. Ich glaube, das leuchtet jedem ein, dass man, je näher man dran ist, jetzt ist zum Beispiel in der Kommune, die Menschen auch erreichen kann. Sie haben die Krankenkassen angesprochen. Wer wäre der ideale Akteur, wenn man jetzt mal angenommen, wir hätten eine Stiftung für Prävention, die über Mittel verfügt, auf die man zugreifen könnte, um dann speziell auch für diese Bevölkerungsgruppen Angebote zu kreieren. Wen würden Sie da beauftragen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da würde ich mir die Akteurslandschaft angucken. Also ich glaube, wirklich verschiedene Einrichtungen, die einen guten Zugriff haben auf Menschen, die wir nicht mit den allgemeinen Maßnahmen gut erreichen. Das ist jetzt ein bisschen vage, aber das können Vereine sein, das können aber auch teilweise Gesundheitsämter sein, die auch einen guten Zugriff haben. In Frankfurt zum Beispiel gibt es eine humanitäre Sprechstunde, wo bestimmte Personen hinkommen, die keine Krankenversicherung haben oder so. Ich glaube, da geht es wirklich darum, wirklich an dem jeweiligen Ort zu gucken, wer ist da ausgewiesen und auch verschiedene Akteurinnen und Akteure mit reinzubringen. Und Sie haben das gerade so schön gesagt, welchen Akteur. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass wir Akteurinnen noch besser vernetzen, und zwar auf den verschiedenen Ebenen, um so ein Verständnis für diese Thematik, aber auch für die Barrieren, die es gibt, zum Beispiel auch in der Versorgung, um das zu begreifen. Wir müssten mehr ins Gespräch gehen miteinander, also Public Health, dann aber auch soziale Arbeit, die Medizin, verschiedene Akteurinnen und Akteure aus diesen Arbeitsfeldern. Ich glaube, das wäre total hilfreich, um so ein gemeinsames Verständnis zu bekommen, weil mein Gefühl ist schon, ich glaube, alle wollen eigentlich, dass es den Menschen in Deutschland gut geht und dass sie so gesund sind wie möglich. Aber oft sind einige dieser Probleme auch gar nicht so bekannt. Und ich glaube, das wäre total hilfreich.
Lassen Sie uns mal über die finanziellen Mittel reden. Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo alles schwieriger wird. Also die Krankenkassen stehen unter Druck, Beitragssätze erhöhen zu müssen. Es gibt Einsparungen, die das Gesundheitswesen betreffen, wo man vielfach die Sorge hat, dass Arzttermine knapper werden, dass es zu Wartezeiten kommen könnte und Ähnlichem. Etwas, was wir in Deutschland ja so noch nicht kannten und wo man natürlich auch die Sorge haben muss, dass das genau auch die Gruppen härter trifft, die sich nicht so selbstbewusst im System bewegen können, wie das vielleicht gut Gebildete dann machen mit Kontakten und Netzwerken und Ähnlichem. Und gleichzeitig erleben wir auch, dass Kommunen massive Defizite vermelden, dass die Wirtschaft in die Bredouille kommt. Also insgesamt eher, würde ich sagen, eine gewisse pessimistischer Ausblick nach vorne. Wie können wir jetzt hier vielleicht doch auch politisch dann am Ende ein Stück weit dagegenhalten, um zu sagen, wir müssen aber jetzt aufpassen, dass unter diesen Bedingungen jetzt solche Themen nicht unter die Räder kommen.
Ja, das ist also, ich glaube, es gibt schon ja so Ideen von zum Beispiel Kosten-Nutzen-Rechnungen, wie viel Geld wir sparen würden, wenn wir in Prävention wirklich gut investierten und weniger Menschen im Gesundheitswesen später aufschlagen. Weil das wissen wir natürlich, dass wenn die Menschen lange eine relativ gute Lebensqualität haben, dann brauchen sie nicht so viel Versorgung und ist natürlich günstiger. Aber es ist leider noch zu komplex und es kommt nicht so richtig an. Ich glaube, diese Botschaft einfach noch klarer zu vermitteln und in Länder zu schauen, wo diese Prioritätensetzung anders ist, wie zum Beispiel skandinavische Länder oder so, wo wir das sehen, wo das anders funktioniert oder auch uns da ein bisschen Beispiel zu nehmen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr, sehr hilfreich sein.
Wenn Sie jetzt die internationalen Beispiele ansprechen, wollte ich auch darauf zu sprechen kommen. Also das ist ja vernünftig zu gucken, wo läuft es eigentlich besser? Wo sehen wir, dass die Probleme besser gehandelt werden und dann auch die Ergebnisse besser sind als bei uns in Deutschland? Wenn Sie jetzt Skandinavien ansprechen, liegt es dann daran, weil dort die Ungleichheit geringer ist als bei uns in Deutschland? Oder liegt es daran, dass man diejenigen, die jetzt sozial benachteiligt sind, besser unterstützt und besser mitnimmt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mit einem schwedischen Prof dazu gesprochen, der so international forscht, und der meint, es wäre beides. Aber natürlich hat Schweden zum Beispiel auch eine viel geringere Bevölkerungsanzahl. Es ist natürlich es ist nicht unbedingt alles vergleichbar, aber es gibt natürlich auch, wenn wir uns ansehen, zum Beispiel auch in Bezug auf die Gleichstellung, also Geschlechtergleichstellung und so weiter, steht Schweden wesentlich besser da, was natürlich auch wieder dann ein Faktor ist, der gesund hält, der eigentlich Gesellschaft gesund hält. Und ich glaube, es ist teilweise auch eine Haltung. Und das können wir uns, glaube ich, abgucken, da zu versuchen, anders zu agieren. Und momentan habe ich das Gefühl, dass im politischen Kontext und in der Diskussion etwas schwierig. Da geht es oft um Individualisierung und da wird, ich verstehe es auch, es ist ja auch komplex, ne? Aber da wird schon auch manchmal auf die Bürgerinnen und Bürger und deren Verantwortung gepocht, während die natürlich da ist, aber wir müssen natürlich auch die strukturelle Verantwortung für bestimmte Themen sehen. Und da habe ich das Gefühl, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass Menschen sich auch wirklich unterstützt fühlen.
Ja, ich nehme das auch wahr, was Sie beschreiben, dass man jetzt sozusagen wieder in so eine Richtung geht. Die Leute sind selbstverantwortlich für ihr, ich nenne das jetzt einfach mal etwas plastisch, Lebensglück und müssen zusehen, dass sie aus den Rahmenbedingungen, die ihnen hier geboten werden, eben dann das tun. Und wer das nicht macht, der ist dann selbst schuld oder hat Pech gehabt, um es mal ganz deutlich zu formulieren. Kommt, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung ein Stück weit auch aus der Situation, die wir im Moment erleben, wo viele sagen, der Staat hat in allen möglichen Lebensbereichen in den vergangenen Jahren so viel reguliert und eingegriffen und uns beschränkt, wir wollen das jetzt nicht mehr. Und dann auf die Idee zu kommen, dass es aber eben Bereiche gibt, wo der Staat sich eigentlich stärker engagieren müsste, das ist dann auch etwas, was quasi diesem Mainstream, der da im Moment existiert, ein Stück weit entgegenläuft. Erleben Sie das auch so?
Das könnte sein. Ich glaube, es ist wirklich auch der Corona-Pandemie zum Teil geschuldet. Ja, ich befürchte, dass da einiges, ich will überhaupt nicht verurteilen, ich habe ja selber zu der Zeit am RKI gearbeitet während der Corona-Pandemie und ich habe wirklich gesehen, dass dort sehr hart gearbeitet wurde, aber wir hatten es auch mit einem, Gegner zu tun, Covid, der uns gänzlich unbekannt war, also weil so eine Situation gab es ja einfach noch nicht. Und wir haben zum Beispiel auch sehr früh gesagt, es wird Verschärfungen geben in Bezug auf Menschen, die ärmer sind, werden betroffener sein. Das sah am Anfang ja nicht so aus. Da hieß es ja auch mal, vor dem Virus sind wir alle gleich. Da haben wir schon gesagt, das wird nicht so sein. Wir werden am Ende Das wissen wir aus Influenza-Pandemien, aus ganz, ganz, ganz vielen vorherigen Situationen. Kam dann ja auch so. Aber da denke ich, also ich glaube, ich befürchte, dass wirklich allgemein einiges an Vertrauen verloren gegangen ist, auch während der Corona-Pandemie und die Gesellschaft seitdem sich einfach noch mehr gespalten hat. Und das ist natürlich gesellschaftlicher Zusammenhalt, ist etwas, was eine total gesundheitsfördernde Ressource ist, ne? Also wirklich, ist auch belegt. Und deswegen wäre es wichtig, aber das ist jetzt ein großes Thema, wäre es natürlich wichtig, den zu fördern.
Also es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Es wird ja vielfach auf Brüche verwiesen, die mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang stehen. Ich glaube, das ist in der Tat auch so. Könnte man diese Brüche ein Stück weit wieder heilen, indem man mal diese Zeit in anderer Weise aufarbeitet, als das bisher der Fall ist, sondern auch darüber zu sprechen, wo hat man vielleicht auch Entscheidungen getroffen, die im Nachhinein, niemand muss sich ja jetzt vorwerfen lassen, während dieser Phase alle möglichen Entscheidungen falsch getroffen zu haben, weil Sie haben es ja beschrieben, es war ein unbekannter Gegner und wir wussten nicht, welche Auswirkungen hat am Ende dieses Virus und man ist dann zu Recht in Teilen auf Nummer sicher gegangen. Aber hinterher zu sagen, okay, an dieser oder jenen Stelle hat man auch einen Fehler gemacht und da würde man jetzt anders agieren. Ist es notwendig, um ein Stück weit so diese Wunden, die es da in der Gesellschaft gibt, auch versuchen zu heilen?
Ich kann nicht einschätzen, ob das wirklich die Wunden in der Gesellschaft heilen würde. Ich denke nur, dass es immer gut ist, sozusagen eine Fehlerkompetenz sich einzugestehen und auch zu reflektieren, was haben wir gemacht, was war gut, was war nicht so gut, wie würden wir es beim nächsten Mal machen. Das passiert aber natürlich ja auch zum Teil. Die Pandemieplanung wird ja überarbeitet, um genau solche Themen auch mit zu integrieren, also sowas wie soziale Ungleichheit auch in die Pandemieplanung schon mit aufzunehmen. Da hatten wir zwei Forschungsprojekte auch zu und haben wirklich versucht, das voranzutreiben. Das ist auch angekommen. Also, dass genau sowas mit bedacht wird, wäre wirklich wichtig. Aber ob wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt dadurch heilen können, das weiß ich nicht, weil ich gar nicht weiß, ob alle Menschen, die sich nicht mehr so gesehen fühlen, überhaupt zum Diskurs folgen würden.
Also, das ist wahrscheinlich nicht so. Alle wird man nicht gewinnen können, aber ich glaube, die Gesellschaft wieder ein Stück weit zusammenzuführen, ist natürlich nicht nur Aufgabe derjenigen, die im Gesundheitsbereich Verantwortung tragen, sondern ich glaube, insgesamt erleben wir ein Auseinanderdriften, ob das das Verhältnis ist zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und, ich sag mal, einheimischer Bevölkerung, wenn man es mal so formuliert, oder auch ja, ärmeren und an anderen Schichten. Also es ist, glaube ich, schwierig geworden. Jetzt haben wir ja eine neue Situation auf der Bundesebene. Wir haben mal wieder einen neuen Minister. Ist das für Sie als Professorin eigentlich ein Thema, wo Sie sagen, da ist irgendwie nochmal so eine Chance? Oder sagen Sie, wir machen hier unseren Job und haben die Hoffnung, in Anführungszeichen, dass sich irgendwas tut? Oder blickt man da auch nach Berlin? Jetzt sitzen Sie sowieso in Berlin, aber guckt man da aufs Ministerium und hat die Erwartung, dass da jetzt vielleicht doch noch mal was passiert?
Ich habe da jetzt nicht mehr so einen Zugriff, ne? Also das war bestimmt anders, als ich am RKI gearbeitet habe, aber ich bin natürlich trotzdem neugierig und ich verfolge natürlich die Diskurse und die Diskurse kommen auch bei mir in den, also erstens integriere ich die, wenn ich zum Beispiel Forschungsanträge schreibe, ist das ja wichtig zu wissen, was wird diskutiert und ich mache mir auch Gedanken und versuche das auch einzuschätzen, weil ich das auch in der Lehre, also mit Studierenden der Gesundheitswissenschaften, der sozialen Arbeiten, ist das immer Thema. Wir versuchen aktuelle Entwicklung immer zu reflektieren und auch zu schauen, was wäre denn jetzt zum Beispiel eine gute Idee? Wie, Pflegereform, mal Stichwort, was wäre denn da machbar? Wie könnte das funktionieren? Und ich kann mir da auch gar kein komplettes Urteil erlauben, aber ich denke, es ist wichtig, wenn ich in diesem Bereich tätig bin, auch die politischen Entwicklungen immer mit zu verfolgen und natürlich auch, wenn es Interesse gibt, wenn es Gremien gibt, sich dort auch zu beteiligen.
Es gibt ja eine Initiative, bei der ich mir vorstellen könnte, dass sie tatsächlich auch eine Chance bietet, um das Thema Armut und Gesundheit nochmal ein Stück weit in eine positive Richtung zu bewegen. Das ist das Thema der Primärversorgungssysteme. Man will ja jetzt, das hat ja Frau Wagen auf den Weg gebracht, die Primärversorgung stärken. Sie haben gesagt, es ist interessant, dass die allermeisten Menschen eine Hausärztin, einen Hausarzt haben. Aber dieses Primärversorgungssystem soll ja noch mal was anderes sein. Es soll ja noch mal mehr Steuerungsfunktion und möglicherweise auch Präventionsaufgaben übernehmen. Und da jetzt dieses offene Fenster vielleicht zu nutzen und zu sagen, Mensch, denkt da mit dran, wenn ihr das kreiert, und es soll ja nicht nur ärztlich geleitet sein, sondern sollen ja auch andere Fachkräfte beteiligt sein, denkt doch daran, dass ihr vor allem dort, wo die Probleme besonders groß sind, diese Primärversorgungssysteme so ausstattet, dass sie da auch einen Mehrwert bieten. Ist das ein Aspekt, der von Ihnen vielleicht auch durch internationale Erfahrung bestätigt werden kann?
Also was wir sehen ist, dass sozusagen Versorgungszentren in bestimmten, es gibt das Gesundheitskollektiv zum Beispiel in Neukölln. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist sozusagen im Rollberg-Kiez, einem sehr benachteiligten Kiez. Und es ist sozusagen so ein bisschen so ein One-Stop-Shop, wo da gibt es medizinische Versorgung, da gibt es Beratung, da gibt es aber dann, also gibt es Psychologinnen und da gibt es auch Sprachmittlung, mal so als Beispiel. Sowas sind und aufsuchende Arbeit. Sowas ist total, also wenn solche Konzepte auch mit übernommen werden würden, das ist natürlich was, aber das ist ja noch ausgestaltungsfähig, ne? Also, und da gibt es aber natürlich auch viele, die versuchen, in diese Richtung das auch zu verändern. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen, wie die Umsetzung dann wirklich sein soll. Deswegen kann ich dann noch nicht so einen ganz qualifizierten Kommentar zu abgeben, aber die Idee natürlich eine Bindung an bestimmte Strukturen, also Ärztehopping zu vermeiden und eine gewisse Bindung an ärztliche Ansprechpersonen, das ist ja ein Konzept, das auch in vielen anderen Ländern sozusagen recht erfolgreich ist. Also zum Beispiel eine hausärztliche Bindung und dann, und da gibt es ja einige Krankenkassen, haben das ja auch schon integriert, dass es sozusagen die Bindung an die Hausärztinnen gibt und dass das dann sozusagen mit Vorteilen für die Versicherten verknüpft ist.
Also es ist ein breites Feld. Es gibt viele Erkenntnisse. Das haben wir, glaube ich, gelernt jetzt von Ihnen. Die Fortschritte sind, ich formuliere das mal etwas, noch nicht so, wie man sie sich wünschen würde. Hoffentlich korrekt eingeordnet. Ja. Und ich glaube, wir sind alle gefordert. Jetzt vielleicht zum Abschluss die Frage in Richtung von uns als Krankenhäuser. Würden Sie uns etwas bei diesem Thema mit auf den Weg geben, wo wir als Krankenhäuser vielleicht noch mal ein Stück weit unsere Arbeit reflektieren sollten und unsere Möglichkeiten hier mehr Chancengleichheit zu schaffen?
Ja, ich habe ja immer Ideen. Nein, was ich glaube, was wichtig ist, ist einfach das Thema auch mitzudenken. Also in den verschiedenen Professionsgruppen auch, also ob das in der Pflege ist, ob das in der medizinischen ärztlichen Versorgung ist, mitzudenken. Gesundheitliche Ungleichheiten sind etwas, das besteht und das hat nicht immer, die Menschen sind nicht selbst dran schuld. Also so diese Schuldperspektive. Und das klingt so trivial, aber solche Themen sind in den Curricula nicht integriert. Und das wäre, glaube ich, gut, da so ein gewisses Verständnis und eine Neugier mitzubringen und Menschen, also sowas sozusagen, da Fortbildung anzubieten. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ich glaube, ein Bewusstsein ist natürlich schon mal sehr, sehr, sehr sinnvoll. Und ansonsten, was würde ich Ihnen noch mitgeben? Vielleicht wirklich zu versuchen, auch mit Menschen zu sprechen, um die es geht, mit Patientinnen, aber das machen sie ja sowieso schon. Und zu fragen, und da wissen wir auch, wenn wir Menschen befragen, erreichen wir immer vor allem die sich gut äußern können, die anderen nicht so, und da vielleicht nochmal Bemühungen zu haben, die auch zu verstehen und zu schauen, was könnten wir denn machen, damit es besser läuft. Aber ich glaube, wir sind da alle in der Verantwortung, aber die Hauptverantwortung sehe ich jetzt erstmal noch woanders. Genau.
Okay. Ja, Frau Professor Hübner, vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich interessant und ich glaube, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist deutlich geworden, Wir sind da noch lange nicht an dem Punkt, an dem wir sein sollten, auch sein könnten. Und da ist Engagement, Aufmerksamkeit, Sensibilität erforderlich. Und wie Sie schon sagen, es geht auch nicht um die Schuldfrage, sondern es geht um die Möglichkeit, die eröffnet oder um die Möglichkeiten, die man eröffnen muss und die Chancen, die man gerechter verteilen muss, um hier ein Stück weit auch für eine Verbesserung derjenigen zu sorgen, die eben im Moment benachteiligt sind durch ihren sozialen Status, auch gesundheitlich und am Ende sogar in der Lebenserwartung. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen für Ihre Fragen und für die Gelegenheit, hier mit Ihnen zu sprechen.
Viel Erfolg weiterhin.
Ja, danke Ihnen natürlich auch.
Danke.